Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen miteinander als Wort, das uns ja mit auch in dieses Thema heute hineinnimmt. Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Letzten Sonntag hatten wir eines der anderen Zentralworte zum Thema Liebe, 1. Korinther 13, heute Epheser 5. Ordnet euch untereinander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir sind heute ja beim zweiten Teil der Predigt über das Thema, wie es mit der Liebe klappt. Am letzten Sonntag war unser Thema der Weg zur großen Liebe. Da haben wir bedacht, was man möglichst alles nicht falsch machen sollte auf dem Weg von der Pubertät zum Verliebtsein und vom Verliebtsein dann als nächsten zweiten Schritt zur echten großen Liebe, bis man heil im Hafen der Ehe angekommen ist. Heute geht es um die Bewahrung dieser großen Liebe, um eine Ehe mit Bestandsgarantie. Das ist auch das Thema, die Bewahrung der großen Liebe, Gedankenstrich Ehe mit Bestandsgarantie. Dabei gilt, in der Ehe, am Ziel der großen Liebe angekommen, haben alle mit dem einen großen Feind der Liebe zu kämpfen. Das ist die spannende, vielleicht ganz einfache, vielleicht auch nicht ganz so einfache Frage, die ich an euch gleich stelle. Wer ist der größte Feind der Liebe? Die Julia hat einen Verdacht. Die Eifersucht ist ein Feind der Liebe, ja? Es gibt aber noch größere. Auch einer der ganz großen Feinde, da waren wir letztes Mal, die Schwester Heimann hat auch einen Verdacht, der Egoismus, das Ich. In der Tat, der größte Feind meiner großen Liebe ist mein höchstpersönliches, dickes, fettes Ich. Mein eigenes Wollen, mein Streben nach Selbstverwirklichung ist das Riff, an dem wohl mehr oder weniger alle gescheiterten Ehen auf Grund gelaufen sind. Das heißt im Klartext, im Streben, unseren persönlichen Lebenstraum zu verwirklichen, stehen wir uns mit der Verwirklichung unseres größten Lebenstraums, unserer großen Liebe, häufig selbst im Weg. Ich sage das ausdrücklich nicht im Blick auf bestimmte Menschen. Ich sage es auch ausdrücklich nicht im Blick auf bestimmte Lebensträume, sondern dieses Prinzip gilt im Wesentlichen mehr oder weniger ausnahmslos für uns alle. Und das ist deshalb umso schwerwiegender, denn heute steht die Selbstverwirklichung über allem. ob in der Werbung oder wo auch immer, Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung über alles in der Welt, in Abwandlung des ersten Verses der deutschen Nationalhymne, der nicht zur Nationalhymne gehört natürlich. Und Beziehung um Beziehung scheitert, notwendigerweise, unvermeidlich, denn Selbstverwirklichung ist das absolute Gegenteil von Liebe. Denn die Bibel sagt ganz schlicht über die Liebe sucht nicht das Ihre. Das heißt, die Liebe ist der Totalverzicht auf Selbstverwirklichung. Wir sehen also, wie frontaler, brutaler der Trend der Zeit dem Wesen der Liebe nicht widersprechen könnte. Und damit sind wir beim ersten Punkt, die Liebe sucht nicht das Ihre. In der Liebe wird jedes Streben nach Selbstverwirklichung geopfert auf dem Altar der Wir-Verwirklichung. Tragischerweise gibt es dieses Wort in unserer Sprache gar nicht, aber genau das ist Ehe. Wir-Verwirklichung. Zwei verwirklichen nicht jeweils sich selbst, ihre Pläne, ihre Wünsche, ihre Träume, sondern zwei verwirklichen ihre Beziehung, ihr Wir. Ihr gemeinsames Leben, das nicht zu Lasten des anderen geht, sondern in dem einer die Verwirklichung der Wünsche des anderen zu seinem höchstpersönlichen Ziel erklärt. Das ist Wir-Verwirklichung. Ich muss allerdings an dieser Stelle klarstellen, auch im Angesicht meiner lieben Frau, es ist keineswegs so, dass ich jetzt über das predige, was ich lebe. Wenn ich darüber predigen würde, dann wäre die Latte deutlich niedriger. Aber ich predige nicht darüber, was ich lebe, sondern was Gottes Wort uns allen sagt, auch mir. Und ich muss auch immer wieder deutlich feststellen, dass die Latte noch ein deutliches Stück höher liegt. Es gilt uns allen. Also ich predige nicht euch, sondern Gottes Wort spricht uns alle miteinander an. Die Wir-Verwirklichung kann auf drei Arten geschehen. Erstens im absoluten Idealfall durch gemeinsame Interessen, durch gemeinsame Ziele, gemeinsame Vorstellungen, wie ein Leben miteinander aussieht. Die Konsequenz ist klar, je mehr gemeinsame Interessen ein Paar hat, umso leichter gelingt die Wir-Verwirklichung. Im zweitbesten Fall durch Kompromisse. So ungefähr nach dem Motto, dieses Jahr erfüllen wir deinen Urlaubswunsch und fahren zum Baden an die Costa Brava, und nächstes Jahr erfüllen wir meinen Urlaubswunsch und fahren zum Bergwandern nach Südtirol. Der dritte Weg, im Notfall, im absoluten Härtefall der Wir-Verwirklichung, kann auch der Totalverzicht angesagt sein. Ich hatte am letzten Sonntag das Beispiel mit den Kindern. Da sehen wir es, das Problem an Kindern ist, man kann Kinder haben oder nicht, aber man kann nicht kompromisshalber ein halbes Kind haben. Es gibt also Fälle, in denen Kompromisse technisch nicht möglich sind. Wenn also zwei verschiedene Vorstellungen in einer Beziehung aufeinanderprallen, in denen es aus technischen Gründen keinen Kompromiss gibt, muss der eine oder der andere auf seine Vorstellung total verzichten. Gerade für solche alleräußersten Härtefälle sollte sich jeder vorher die Frage stellen, dick unterstrichen, vor der Ehe, die Frage stellen, wozu bin ich wirklich bereit? Was ist mir der andere tatsächlich wert, wenn es im konkreten Fall auf ein knallhartes Entweder-Oder hinausläuft? Was bin ich bereit für den anderen einzusetzen? Wie gesagt, diese Frage sollte sich jedoch vor der Ehe stellen. Da waren wir auch schon letzten Sonntag unter dem Stichwort Lebensentwürfe. Miteinander reden. Was geht tatsächlich? Also nicht nur in der Vorstellung meiner verliebten Träume, sondern in der knallharten Wirklichkeit des Alltags. Was passt dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, tatsächlich unter einen Hut? In der Ehe angelangt, ändert sich diese Fragestellung radikal. Vor der Ehe kann ich fragen, was bin ich bereit zu geben? In der Ehe kann ich nur noch fragen, was habe ich mich verpflichtet zu geben? In der Eheseelsorge komme ich ungern gleich mit dieser Frage, denn eine Ehe rettet man selten wirklich mit der Pflicht alleine. Es ist immer besser, man gewinnt beide für einen gemeinsamen Weg noch einmal neu, aber am letzten Grunde steht auch die Pflicht. Da gibt es gar nichts zu wackeln und zu zappeln. In der Ehe kann ich nur noch fragen, was bin ich verpflichtet zu geben? Und die Antwort ist klar. Und die Antwort, liebe Geschwister und Gäste, ist, wenn man so will, knallhart und brutal. Denn sie heißt alles. Alles. In der Ehe habe ich keine Wahl mehr. Ich habe gewählt. Meine Frau. Ohne Wenn und Aber. Mit dem Ja zum Anderen habe ich das Versprechen abgegeben, vor Gott und der Gemeinde alles für den Anderen einzusetzen. Alles rückhaltlos, vorbehaltlos, alles. Alles, was mich nicht von Gott trennt, das ist die einzige Grenze. Du sollst Gott mehr gehorchen als dem Menschen, das gilt auch hier. Aber alles, was mich nicht von Gott trennt, bin ich um der Ehe und um Gottes Willen verpflichtet, für den Anderen einzusetzen. Bei der Eheschließung habe ich Ja gesagt zum Anderen. Nicht zu 50%, nicht zu 80%, auch nicht zu 99,99%, sondern zu 100%. Diese Verpflichtung gilt natürlich für beide. Uns ist klar, dass das einseitig auf die Dauer nicht wirklich funktionieren kann. Und das ist auch das Drama in vielen Ehen, dass einer nicht mitzieht. Das entbindet den anderen nicht von seinen Pflichten. Damit sind wir auch schon beim Ernst der Ehe. Gott hat uns kein Recht gegeben, diesen Ernst aufzuheben. Im Idealfall besteht dieser Ernst so nicht, sondern da ist eine Ehe eine Freude. Und da gibt einer für den anderen gerne alles. Aber ich lege heute auch ganz bewusst den Schwerpunkt schon ein bisschen mehr auf den weniger idealen Fall, denn am Idealfall leiden und kämpfen wir ja nicht. Der ereignet sich gewissermaßen. Aber kämpfen müssen wir dann, wenn es weniger ideal läuft. Und dann sind wir beim Ernst der Ehe. Und aus diesem Ernst der Ehe entlässt uns der Herr nicht, ausnahmslos nicht. Darauf kommen wir in einigen Wochen wohl nochmal gesondert. Die Ehe nimmt uns zu 100% in die Pflicht. Ich will schon kurz an dieser einen Stelle sagen, mir fiel es auch nochmal auf in der Lesung, es ist immer wieder dieses eine Wort und die zwei werden ein Fleisch sein. Wenn wir das Wesen der Ehe begriffen haben, dann brauchen wir eigentlich über die Frage, was sagt die Bibel sonst noch zur Ehescheidung, gar nicht mehr weiter nachdenken und nachlesen. Das schadet natürlich trotzdem nichts. Aber allein wenn wir aus diesem Wort das Wesen der Ehe begriffen haben, die zwei werden eins sein, dann ist klar, dass sich ein für alle Mal die Möglichkeit einer Scheidung ausschließt. Denn niemand kann zum Waldemar oder zu meiner Frau sagen, trenn dich von dir selber, das geht gar nicht. Und in der Ehe ist aber meine Frau ein Teil von mir selber geworden. Und in einer Ehe zu sagen, trenn dich von deiner Frau, ist genauso unmöglich wesensmäßig, wie zu sagen, trenn dich von dir selber. Sie sind eins. Das sagt uns die Bibel von Anfang an über das Wesen der Ehe. Und da sehen wir wieder, das geht aber bis weit in christliche Kreise heute hinein. Wir haben ein komplett falsches Verständnis auch von Ehe, wahrscheinlich auch in christlichen Gemeinden. Wir verstehen so Ehe als eine Organisation des mehr oder weniger garantierten Glücks. Und nach dem heutigen System geht es ja immer so, wenn irgendeine Sache nicht hält, was sie verspricht, wenn irgendwas nicht das bringt, was ich mir erhofft habe, na gut, dann probiert man halt was Neues. Das hat mit dem Wesen der Ehe gar nichts zu tun. Gar nichts. Die Ehe nimmt uns zu 100% in die Pflicht. aber so, dass die Verpflichtung des einen niemals zum Recht des anderen wird. Auch das ist kompliziert, denn im normalen weltlichen Miteinander sind wir immer gewohnt, aus der Verpflichtung des einen ein Recht unsererseits abzuleiten, das wir einklagen können. Und genau das passiert in der Bibel nicht und in der Liebe und in der Ehe erst recht nicht. Es ist deshalb nie so, dass ich sagen kann, ich bin bereit, meine Pflicht zu erfüllen, wenn auch du bereit bist, deine Pflicht zu erfüllen. Das wäre eine Vertragspartnerschaft. Beide haben sich verpflichtet und wenn der eine seinen Vertragsteil nicht erfüllt, ist der Vertrag geplatzt. Aber ihr wisst, ich habe es schon gesagt, ich gehe weiter nicht drauf ein, ich vermeide deshalb den Begriff Ehepartner immer, wenn es irgend geht. Und rede lieber vom alten Wort Ehegatten, denn eine Ehe hat mit Partnerschaft gar nichts zu tun. Ich habe mich in der Ehe verpflichtet, wenn nötig, alles für den anderen zu geben, selbst dann, wenn der andere nicht bereit ist, auch nur etwas zu geben. Das ist das Eigentümliche am Wort Gottes. Das gilt nicht nur für die Ehe, das gilt eigentlich für das Wort Gottes ganz generell. Die Forderungen des Wortes Gottes richten sich immer an einen einzigen. Nur an einen. Jetzt schauen wir uns heute Morgen mal in der Kirche um. Wer wird dieser eine unter uns wohl sein, den es trifft? An den sich die Forderungen des Wortes Gottes richten. Wer meldet sich freiwillig? Schwester Heimann. Sie meldet sich. Richtig, sie trifft's. Aber nicht nur sie. Es trifft mich, es trifft jeden von uns, aber immer so, dass er selber getroffen ist. Das Wort Gottes richtet sich immer an mich. Es richtet sich an jeden von uns so, dass aus meinem Blickwinkel nur oder zumindest vor allem ich angesprochen und ich ganz persönlich in die Pflicht genommen bin. Niemals spricht Gottes Wort so zu mir, dass ich es als Forderung gegen den anderen richten könnte. Interessanterweise sind es, zumindest entspricht das meinem Erfahrungshorizont, meistens die Männer, die dazu neigen. Sie kommen zu ihren Frauen und sagen, als christlicher Ehefrau musst du dich unterordnen oder dies oder jenes. Oder mir hat der Herr gezeigt, und weil ich das Oberhaupt bin, deshalb hast du jetzt die Pflicht. Ich weiß nicht, ob es Ehen gibt, in denen auch die Frauen dazu neigen. Mir sind bisher vor allem Männer begegnet, die so in der Ehe argumentieren. Vor vielen Jahren hat mich ein Rechtsanwalt so ähnlich gefragt. Seine Ehefrau hatte ihm gesagt, ich ordne mich dir unter, aber dann bist du ja auch zur hingebungsvollen Liebe verpflichtet. Beide kannten die Bibel. Und so hat er mich gefragt, im Beisein seiner Frau natürlich, es war provokativ, ist meine Frau nur zur Unterordnung verpflichtet, wenn ich sie liebevoll behandle? Wie gesagt, es war eine provokative Frage eines Rechtsanwalts, der die Bibel kannte und ganz genau wusste, wie die Antwort lautet. Deshalb hat er sie in Gegenwart seiner Frau gestellt. Und ich musste ihm natürlich wahrheitsgemäß antworten. Seine Frau ist auch dann zur Unterordnung verpflichtet, wenn er sie nicht liebevoll behandelt. Allerdings hat er bei aller Rechthaberei einen schwerwiegenden Fehler begangen. Er hat die Bibel mit den Augen des Rechtsanwalts gelesen und nicht mit den Augen des Gotteskindes. Wenn wir die Bibel mit den Augen des Gotteskindes lesen, dann sehen wir unsere Pflichten und nicht die des anderen. Die Verkündigung und die Seelsorge muss natürlich jeden auf seine Pflichten hinweisen, aber wenn ich die Bibel lese für mich persönlich, dann weist sie mich auf meine Pflichten hin. Natürlich sollen und müssen wir vor und in der Ehe auch offen über unsere Wünsche und Erwartungen reden. Viel zu viele Paare tauschen sich gerade darüber viel zu wenig aus. Und ich werde später nochmal sagen, eine gute Ehe ereignet sich nicht einfach so. Eine gute Ehe ist ein tägliches Ringen und Arbeiten miteinander und aneinander. Braucht viel, viel Austausch, aber eben nie so, dass dieser Austausch in gegenseitige Forderungen mündet. Das Ziel eines solchen Austauschs ist gerade nicht, dass ich dem anderen sage, was ich von ihm erwarte, sondern dass ich von dem anderen erfahre, was er von mir erwartet. Nicht, dass ich meine Bedürfnisse zum Ausdruck bringe, sondern dass ich seine Bedürfnisse kennenlerne. Nicht, du musst mir, sondern ich will dir. Das ist auch der schlichte Sinn von 1. Korinther 13. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Wir sehen, im Endeffekt läuft es aufs Gleiche hinaus. Beide erfahren von den Wünschen, Bedürfnissen und Nöten des anderen. Aber eben nicht in egoistischer Weise, indem ich es von mir aus betreibe, sondern indem beide bereit sind, in den anderen hineinzuhören und ihn zur Kenntnis zu nehmen. Im Allgemeinen machen wir es gerade umgekehrt und das ist das Problem. Die Liebe sucht nicht das Ihre. In der Liebe gebe ich alle Rechte an den anderen ab und wo es keine Rechte gibt, gibt es auch keine Forderungen und Ansprüche. Wir sehen allerdings, eine gelingende Ehe ereignet sich nicht von selbst. Sie ist tägliche, harte Arbeit. Sie ist tägliche Verleugnung des Ichs. Aber nur vordergründig. Nur vordergründig. Deshalb habe ich ganz bewusst heute Morgen mich noch entschieden, die Verse aus Epheser 5 zu wählen. 28. Wer seine Frau liebt, wer weiß es noch, wie geht's weiter? Der liebt sich selbst. Das ist der wahre, der geistliche Egoismus. Der berechtigte Egoismus. Ich liebe mich selbst, indem ich zuerst meine Frau liebe. Wer das begriffen hat, der begreift auch dann, dass die Selbstverleugnung in Wirklichkeit erst die Selbstgewinnung ist. Indirekt wird ja auch in der Wir-Verwirklichung das eigene Ich verwirklicht. Das ist genau die Aussage von Epheser 5. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und Paulus macht ja dann weiter. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Indem ich meine Frau pflege, pflege ich mich selber. Indem ich meiner Frau Gutes tue, tue ich mir selber Gutes. Also, indirekt wird auch in der Wir-Verwirklichung das eigene Ich verwirklicht, aber viel reicher, viel schöner, viel tiefer als in einer unmittelbaren Selbstverwirklichung. Die unmittelbare Selbstverwirklichung ist hart und lieblos, oft brutal, ohne nach links und rechts zu schauen, brauchen wir eigentlich gar nicht auszuführen, denn die Welt um uns herum zeigt es uns tagtäglich. Wie schön dagegen, wie ganz anders ist die Selbstverwirklichung auf dem Wege der Wir-Verwirklichung. Und die Selbstverwirklichung auf dem Wege der Wir-Verwirklichung wird mit den schönsten Früchten belohnt, die sonst nichts auf dieser Welt zu bieten hat. Nämlich mit einer lebenslang gelingenden Ehe in einer Beziehung, in der zwei füreinander da sind. In der einer sich ganz und gar auf den anderen verlassen kann. Die Selbstverwirklichung dagegen treibt in die Einsamkeit. Und Gott hat schon ganz am Anfang der Schöpfung festgestellt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Wir kommen zum nächsten Punkt und der ist nun das absolute Highlight, nämlich zweitens die Verheißung der Ehe, die Ehegarantie. Gibt es denn sowas? Angesichts einer Wirklichkeit, in der wahrscheinlich, wenn man es genau betrachtet, weit mehr als 50% der Ehen geschieden werden. Das wäre ja super. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, wenn ich ein cleverer Geschäftsmann und Versicherungsvertreter wäre, dann würde ich Ehegarantieverträge anbieten. mit einer hohen Versicherungssumme für den Fall, dass es schief geht und natürlich mit entsprechend hohen monatlichen Versicherungsbeiträgen. Ich habe mich gefragt, was ließe sich wohl ein bundesdeutsches durchschnittliches Ehepaar so eine Ehegarantie wohl kosten? Das wäre eine interessante Frage für eine Marktanalyse. Im Internet habe ich festgestellt, es gibt tatsächlich einen katholischen Pfarrer, der so etwas wie eine Ehegarantie anbietet, allerdings nur für 15 Jahre. Bedingung: ein Seelsorgegespräch pro Jahr. Also wie gesagt, der Mangel, die reicht nur 15 Jahre, immerhin mehr als bei den meisten Autos, aber doch zu wenig für die große Liebe. Wenn schon, dann müssten wir eine lebenslange Ehegarantie anbieten. Ich könnte möglicherweise steinreich werden und das bei minimalem Risiko. Warum minimales Risiko? Kommen wir gleich drauf. Zunächst die Frage: gibt's tatsächlich eine Ehegarantie? Die Antwort ist klar und zuverlässig, die gibt's. Die nächste Frage: wer gibt diese Garantie? Auch diese Frage lässt sich mit zwingender Logik beantworten. Wenn wir einen Neuwagen kaufen, wer übernimmt die Garantie? Das wissen zumindest die jungen Herren unter uns. Der Händler bzw. der Hersteller, genau, Herstellergarantie. Wenn er ein Haus baut, wer übernimmt die Garantie für die einzelnen Gewerke? Der jeweilige Handwerker logischerweise, der es ausgeführt hat. Wer übernimmt die Garantie für die Ehe? Der Schöpfer der Ehe, der lebendige Gott selbst, ganz logisch. Gott ist's, der zwei Menschen zusammenfügt. Und deshalb sagt Jesus, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht auseinanderreißen. Wir sehen übrigens nochmal bei der Frage der Eheschließung und der Ehescheidung. Gott kommt beim Zusammenfügen vor. Gott kommt beim Auseinanderreißen nicht vor. Das sind so die kleinen Feinheiten, die wir beim Bibellesen oft übersehen. Gott kommt nur da vor, wo zusammengefügt wird. Gott ist am Auseinanderreißen niemals beteiligt. Und er sagt ausdrücklich, dass der Mensch daran auch nicht beteiligt sein soll. Niemals. Wenn Gott ein Gebot gibt, dann gibt er damit immer auch die Verheißung. Und das ist der Sinn dieses Wortes. Wofür Gott selbst die Verheißung, wofür Gott selbst die Garantie gibt, das sollst du, lieber Mensch, nicht kaputt machen. Aber nun wissen wir, eine Garantie ist an Bedingungen geknüpft. Wer mit einem technischen Gerät grob unsachgemäß umgeht, der kann den Garantieschutz verlieren. Das steht meistens irgendwo auch dabei. Wer zum Beispiel seinen Satellitenreceiver mit Hammer und Meißel aufbricht, um da drin mal nach dem Rechten zu sehen, der hat auf dieses Gerät ziemlich sicher keine Garantie mehr. Deshalb gibt es zu jedem technischen Gerät eine Gebrauchsanweisung und in der Regel ist der Garantieschutz daran geknüpft, dass man das Gerät der Gebrauchsanweisung gemäß bedient. Nun wissen wir allerdings auch, wann lesen die meisten Menschen die Gebrauchsanweisung? Wenn sie das Gerät kaputt gemacht haben, dann gucken sie, was falsch gelaufen ist. Leider, liebe Geschwister, und da ist es nicht mehr ganz so humorvoll, leider machen es die meisten Menschen mit ihrer Ehe genauso. Erst machen sie ihre Ehe kaputt und dann, bestenfalls dann, fragen sie, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Was ist die Gebrauchsanweisung für eine Ehe? Die Ordnungen Gottes. Und die sind im Blick auf die Ehe gar nicht zahlreich. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, sie sucht nicht das Ihre, sie ist langmütig, freundlich, rechnet das Böse nicht zu. Drei winzige kurze Verschen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, da haben wir eigentlich alles drin. Also keine Tausenden von Seiten, Rechtsverordnungen, drei kurze Verse, alles gesagt. Wir sehen, nicht ein jährliches Seelsorgegespräch garantiert die Ehe, sondern das tägliche Beachten der göttlichen Gebrauchsanweisung für die Ehe. Ich habe vorhin gesagt, Eheversicherungsgarantie, hohe monatliche Beiträge, hohe Versicherungssumme für den Fall, dass es schief geht, Risiko fast null, würde ich sagen, eigentlich null, denn die Bedingung ist, dass sich die Ehepartner, die Ehegatten alle beide an die biblische Gebrauchsanweisung halten. Und dann haben wir eigentlich die Sicherheit, dass nichts schiefgehen wird. Vorausgesetzt, beide tun's. Da wird es trotzdem oft genug schwierig werden, aber es ist immer das eigene Ego, das dazwischen funkt und Unruhe stiftet. Auf dieser Grundlage bin ich bereit, sogar so weit zu gehen, im Prinzip, und ich bin nicht selber bereit, sondern das denke ich, bin überzeugt, die Bibel sagt es, dass diese Ehegarantie sogar für Ehen zwischen Nichtchristen im Prinzip gilt. Warum? Der Gedanke ist ein Hauch schwieriger, aber eigentlich auch nicht unbeantwortbar. Die Ehe ist ja Gottes Schöpfungsordnung für alle Menschen. Und deshalb gilt auch diese Garantie ganz allgemein für alle Menschen. Und weil die Regeln für eine funktionierende Ehe allgemein verständlich und einleuchtend sind, kann jeder, der seinen gesunden Menschenverstand gebraucht, diese Regeln einhalten und erkennen. Und seine Ehe wird funktionieren. Nur ein Beispiel: Dreh- und Angelpunkt der Liebe ist, die Liebe sucht nicht das Ihre. Das ist nicht nur geistlich, das ist auch menschlich absolut einleuchtend bis hinein in die Geschäftswelt. Man spricht heute oft von einer sogenannten Win-Win-Situation. Also beide Seiten gewinnen, für diejenigen, die nicht Englisch können. Eine solche Win-Win-Situation gilt allgemein anerkannt als der Glücksfall einer geschäftlichen Vereinbarung. Das heißt, beide Geschäftspartner haben einen Gewinn aus dieser Sache. Keiner wird vom anderen über den Tisch gezogen, keiner wird vom anderen ausgenutzt, sondern jeder bemüht sich, auch die Interessen und Bedürfnisse des anderen im Blick zu haben. Wie gesagt, das kann dem Menschen sogar ganz und gar ohne Gott klar sein. Nur, und jetzt kommen wir wieder zum einen großen Feind nach dem Ich, der da mitmengt, das ist der Teufel. Der Teufel heizt die Selbstsucht und die Gewinnsucht des Menschen an. Und so vom Teufel angestachelt, missachtet der Mensch das, was ihm der gesunde Menschenverstand sagt. Er handelt in seiner egoistischen Gier unvernünftig und zerstört um selbstsüchtigen Gewinnes willen die Gesellschaft und seine Beziehungen. Selbstverwirklichung ist die Superwaffe des Teufels zur Zerstörung von Ehen. Wo aber der Mensch wirklich zu Jesus gehört und sich vom Geist Gottes leiten lässt, da kann der Teufel dieses Spiel nicht treiben. Und das ist nun auch in der Ehe der ganz entscheidende Vorteil der Kinder Gottes gegenüber den Nichtgläubigen. Sie werden nicht vom Teufel getrieben, völlig unvernünftige Dinge zu tun, sondern sie werden vom Geist Gottes auf göttlichen, vernünftigen Bahnen geleitet. Grundsätzlich aber können wir den Menschen sagen, du brauchst für deine Ehe nur die Gebrauchsanweisung, die Gott dafür herausgegeben hat, gewissermaßen den göttlichen Beipackzettel zu lesen und zu beachten, dann wird deine Ehe gelingen. Deshalb wäre also eine Ehegarantieversicherung eine ziemlich risikolose Angelegenheit. Und liebe Geschwister, ich darf zum Schluss sogar noch eins obendrauf setzen. Es gibt zwischen den allgemeinen Herstellergarantien und der Ehegarantie Gottes noch einen fundamentalen Unterschied. Ich hatte schon gesagt, wer ein technisches Gerät unsachgemäß behandelt, der kann den Garantieschutz ein für alle Mal verlieren. Bei Gottes Ehegarantie ist das anders. Gott zieht sich von sich aus niemals aus der Affäre. Gott sagt niemals: Hättest du damals beachtet, was ich dir gesagt habe? Jetzt musst du sehen, wie du selber klarkommst. Jetzt bin ich raus. Du hast dich ja an meine Vorgaben nicht gehalten. So geht's in der Geschäftswelt und im Versicherungsschutz dieser Welt zu. Bei Gottes Ehegarantie ist es anders. Solange wir uns an ihn wenden Und wenn wir den Karren auch schon ganz und gar an die Wand gefahren haben, Gottes Ehegarantie bleibt bestehen. Es gibt niemals ein zu spät. Und wenn wir unsere Ehe mit Hammer und Meißel malträtiert haben, in Trümmer geschlagen und es liegt nur noch ein Haufen Schrott da und wir kommen damit zum Herrn, Gottes Ehegarantie bleibt. Und er hilft uns, dass wir diese Trümmer wieder zu einer liebevollen Ehe zusammenbekommen. Man kann auf dem Weg in die Ehe, letzter Sonntag, alles falsch gemacht haben, was man nur falsch machen kann. Dass nach menschlichem Ermessen eine solche Ehe niemals mehr gelingen kann. Aber wenn der Mensch das erkennt, wenn der Mensch darüber Buße tut und sich an den Herrn wendet, dann steht auch eine solche vom Start weg vollkommen verkorkste Ehe unter der Bestandsgarantie Gottes. Das ist keine Einladung, leichtfertig in eine verkorkste Ehe hineinzuschlittern. Und wer in einer solchen angekommen ist, der weiß, wie hoch der Preis ist, den er dafür vielleicht sein Leben lang zu bezahlen hat. Aber es ist eine ganz, ganz große Ermutigung, egal wie miserabel deine Ehe heute ist, mit Gottes Hilfe kann sie gelingen. Allerdings, es gilt das Gleiche wie bei der Bekehrung auch. Gott handelt im Normalfall nicht über uns hinweg. Er handelt auch nicht an uns vorbei und er handelt auch nicht gegen unseren Willen. Gott nimmt uns in dieses Geschehen hinein. Er arbeitet und kämpft mit uns um unsere Ehe. Er gibt uns die Garantie, dass dieser Kampf zum Erfolg führen wird. Aber kämpfen müssen auch wir selber mit ganzem Ernst. Es ist nicht so, dass wir machen können, was wir wollen und Gott sorgt dafür, dass unsere Ehe trotzdem läuft. So stellen sich manche die Arbeitsteilung in der Nachfolge des Herrn vor. Ich gehe mit meinem Dickkopf durch die Wand und der Herr sorgt dafür, dass sich der Schaden in Grenzen hält. Ich befürchte, dass es viel mehr unter uns gibt, die nach diesem Motto leben, als wir für möglich halten. Aber so läuft es natürlich nicht. Der Herr fordert von uns, dass auch wir uns selbst mit ganzen Kräften um unsere Ehe bemühen und dass wir mit ganzem Ernst die Regeln beachten, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Auf dieser Grundlage haben wir tatsächlich eine Ehegarantie. Und wie gesagt, auf diese Grundlagen können wir uns immer und immer und immer wieder zurückbesinnen und zurückberufen, egal wie viel Schrott wir schon gebaut haben. Auf diesen Grundlagen gibt es immer und immer wieder die Chance eines Neuanfangs und die Verheißung, dass es gelingen wird, mit Gottes Hilfe. Und dann zum Schluss noch einmal, deshalb ist diese Ehegarantie Gottes auch der Grund, warum eine Ehe vor Gott ausnahmslos nicht geschieden werden kann und soll. Denn das hieß ja im Klartext nichts anderes als, der Garant hat nichts getaugt. Auch das müssen wir uns in dieser Aussage, in dieser Zielrichtung klar machen. Weil Gott selbst derjenige ist, der über der Ehe wacht, der die Verheißungen für die Ehe gegeben hat. Wenn wir eine Ehe endgültig für gescheitert erklären, sagen wir, der Garant der Ehe hat versagt. Gott hat nichts getaugt. Der Garant hat sein Versprechen nicht gehalten. Und das ist das große Drama. Unselige lassen ihre Ehen den Bach runtergehen, stürzen sich selbst und ihre Kinder ins Unglück, weil sie sich nicht mit letzter Konsequenz an den Herrn wenden. Weil sie nicht bereit sind, ihre Ehe nach Gottes Gebot und Verheißung zu leben. Wie gesagt, es gilt beiden. Wenn eine Ehe gelingen soll, müssen sich beide in die Pflicht nehmen lassen. Ich wünsche uns allen, dass wir reichlich nach Gottes Anleitung für unser Leben und unsere Ehen fragen. Dass wir auf dieser Grundlage glückliche und erfüllende Ehen führen. Und wenn es dann doch immer wieder gewaltig rabbelt im Ehekarton, dass wir uns vertrauensvoll an Gott wenden und seine Hilfe erfahren. Und er wird gewiss helfen. Amen.